Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Lasst uns in der Stille um Gottes Wort bitten. Komm und rede du selbst zu uns, dass wir hören, verstehen und auch tun, was du uns sagen willst. Liebe Gemeinde, ich lese den Predigtext für heute aus der skurrilsten Pfingstgeschichte des Alten Testaments. Fast ein Horrorszenario, also großes Kino. Ich hätte fast gesagt, schnallt euch an. Hesekiel 37, Verse 1 bis 14. Die Vision von den Totengebeinen. Die Hand des Herrn kam über mich. Und er führte mich im Geist des Herrn hinaus und ließ mich mitten im Tal nieder. Und dieses war voller Gebeine. Und er führte mich ringsherum an ihnen vorüber. Und siehe, es waren sehr viele auf der Fläche des Tales. Und siehe, sie waren sehr vertrocknet. Und er sprach zu mir: Menschensohn, werden diese Gebeine wieder lebendig? Und ich sagte: Herr, Herr, du weißt es. Da sprach er zu mir: Weissage über diese Gebeine und sprich zu ihnen: Ihr vertrockneten Gebeine, hört das Wort des Herrn. So spricht der Herr, Herr, zu diesen Gebeinen: Siehe, ich bringe Odem in euch, dass ihr wieder lebendig werdet. Und ich lege Sehnen an euch und lasse Fleisch über euch wachsen und überziehe euch mit Haut. Und ich gebe Odem in euch, dass ihr wieder lebendig werdet. Und ihr werdet erkennen, dass ich der Herr bin. Und ich weissagte, wie mir befohlen war. Da entstand ein Geräusch, als ich weissagte. Und siehe, ein Getöse, und die Gebeine rückten zusammen, Gebein an Gebein. Und ich sagte: Siehe, es entstanden Sehnen an ihnen, und Fleisch wuchs, und Haut zog sich über sie, oben darüber, aber es war noch kein Odem in ihnen. Und er sprach zu dem Odem: So spricht der Herr, Herr, komm von den vier Winden her, du Odem, und hauche diese Erschlagenen an, dass sie wieder lebendig werden. Da weissagte ich, wie er mir befohlen hatte, und der Odem kam in sie, und sie wurden wieder lebendig und standen auf ihren Füßen, ein sehr, sehr großes Heer. Und er sprach zu mir: Menschensohn, diese Gebeine sind das ganze Haus Israel. Siehe, sie sagen: Unsere Gebeine sind vertrocknet, unsere Hoffnung ist verloren, es ist aus mit uns. Darum weissage und sprich zu ihnen: So spricht der Herr, Herr, siehe, ich öffne eure Gräber und lasse euch aus euren Gräbern heraufkommen als mein Volk und bringe euch in das Land Israel. Und ihr werdet erkennen, dass ich der Herr bin, wenn ich eure Gräber öffne und euch aus euren Gräbern heraufkommen lasse als mein Volk. Und ich gebe meinen Geist in euch, dass ihr lebt, und werde euch in euer Land setzen, und ihr werdet erkennen, dass ich der Herr geredet und es getan habe, spricht der Herr. Bisher hat diese großartige Gewaltvision, die Hesekiel schaut in einem Traum, in einem Gesicht. Bevor wir in den Text einsteigen, habe ich mal eine Frage. Ihr dürft da gern antworten. Ein kleines Rätsel. Wo steht geschrieben: Solange noch im Herzen eine jüdische Seele wohnt und nach Osten hin, vorwärts, ein Auge nach Zion blickt, solange ist unsere Hoffnung nicht verloren. Die Hoffnung, 2000 Jahre alt, zu sein ein freies Volk in unserem Land, im Lande Zion und im Land Jerusalem. Wo steht das geschrieben? Liebe Gemeinde, das ist eine Strophe von dem Lied aus der Nationalhymne Israels. die 1948 zur Staatsgründung gespielt wurde. Dieser Text von Naftali Imbor, der das als Gedicht geschrieben hat, wurde dann wenig später erst zu einem Lied vertont. Und dann 1948 wurde es zur Nationalhymne ernannt. Hier geht es ganz tief um Hoffnung, um Leben, dass Juden leben können. Und wenn ich mir die aktuellen Nachrichten angucke, wie an den Universitäten Camps eingerichtet sind, gegen für Palästina, gegen Israel, Professoren trauen sich nicht mehr, jüdische Professoren zu dozieren, sie haben Angst, jüdische Studenten trauen sich nicht mehr, eine Kippa aufzusetzen und zur Vorlesung zu gehen, dann merkt man, wie schnell die Stimmung auch in unserem Land umschlagen kann, aufgrund vieler Ereignisse. Deshalb ist diese Frage vom Hesekiel, die er Gott stellt, hochaktuell. Wenn er im Vers 3, wo Gott Hesekiel fragt, Menschensohn, werden diese Gebeine wieder lebendig? Diese toten Knochen, die dort in dieser Vision überall herumliegen. Man könnte fast meinen, es sind die toten Felder von Kriegen gemeint. Nein, wenn man genau hinschaut, ist das damit nicht gemeint, sondern es sind Totenfelder von Menschen, die den Geist Gottes, die die Beziehung Gottes verlassen haben. Und das heißt auf gut Deutsch oder auf gut alttestamentlich, du bist ein toter Knochen. Du bist ein toter Knochen, wenn Gottes Geist nicht in dir lebt. Du bist tot, wenn du keine lebendige Beziehung zu Jesus Christus hast, der diese Verbindung zum Vater wieder ermöglicht durch den Kreuzestod von ihm auf Golgatha. Du bist tot, wenn du nicht mehr das Wort Gottes liest und beständig darin forschst und daraus dein Lebenselixier, deine Lebensphilosophie und so wie du handelst, daraus ziehst. Du bist tot, wenn du Gottes Geist nicht mehr in deinen Gedanken, in deinem Hirn wirken lässt und dich selbst in deiner Frömmigkeit hinterfragen lässt. Dann bist du tot. Und du bist tot, wenn du dich von anderen Christen nicht mehr ermahnen lässt und korrigieren lässt. Dann bist du auch tot. Tot fühlt sich das Volk Israel an. Vers 11, unsere Gebeine sind vertrocknet, unsere Hoffnung ist verloren, es ist aus mit uns. Das war der Zeitgeist der Israeliten, die in Babylon in Gefangenschaft lebten, im Exil und keine Hoffnung mehr hatten, wieder nach Hause zu kommen, den Tempel wieder aufzubauen, Jerusalem mit all seinen Glanz und Pracht zu erleben. Die 10. Strophe in der Nationalhymne bringt ein Stück davon zum Ausdruck, was ich eingangs vorgelesen habe. Diese tiefe Hoffnung. Diese Hoffnung, die gesungen wurde bei Juden, die im Gaskammern im Nationalsozialismus ums Leben gekommen sind. Dann haben sie das gesungen. Man hat Tonscherben gefunden in Israel, wo diese Festung, Masada hieß die, ich komme jetzt nicht auf den Namen, Masada, hat man Namen gefunden, da standen 10 Namen drauf. Wahrscheinlich waren das die Namen der Menschen, die den anderen dabei geholfen haben, sich selbst umzubringen, um nicht den Römer in die Hände zu fallen. Und dann fand man noch in diesem großen Saal, der dort war, ein Bruchstück von einer Hesekiel-Schriftrolle. Und genau dieses Kapitel 37 darauf. Die Menschen haben sich kurz vor ihrem Tod dort auf Masada festgeklammert an diesen Worten des Jesaja. Festgeklammert an den Worten Gottes, wie er es hier selbst beschreibt, was er tun will. Übrigens in 10 Minuten über einen Text reden, wo man nicht mal in einer Stunde fertig wird, ist sehr schwer. 10-mal verspricht Gott den vertrockneten Knochen, dass er sie selbst wieder erneuert. Ich werde den Atem in euch eindringen lassen. Ich werde Sehnen auf dich legen. Ich werde Fleisch über euch kommen lassen. Ich werde dich mit Haut bedecken. Ich werde Odem in euch legen. Ich werde euch Gräber öffnen. Ich werde euch aus euren Gräbern auferwecken. Ich werde dich in ein Land zurückbringen. Ich werde meinen Geist in dich legen. Und ich werde dich auf deinem eigenen Boden setzen. Gott überschlägt sich förmlich in dem, was er für das Volk tun will. Und er doppelt sich sogar. Er merkt gar nicht, dass er das schon einmal formuliert hat. So eine Leidenschaft hat Gott, dass sie, dass du ihm begegnest, dass du dich öffnest für seinen Geist. Ob du, Menschensohn, so wie hier geschrieben steht, glaubst, dass deine eigenen Gebeine wieder leben? Glaubst du, dass Gott in dich durch seinen Geist noch einmal ganz neu hineinkommen kann und dich beleben kann, dass du Dinge erlebst mit Gott, die du vorher nie geglaubt hast? Glaubst du, dass Gott deine tote Ehe durch seinen Geist retten kann und diese ordnende Kraft, dieser Geistwind kommt und belebt und dir eine Kreativität und Fantasie schenkt, wie du deinem Ehepartner begegnen kannst? Glaubst du, dass in unserem Land, wo so viel Zerstrittenheit herrscht zwischen diesen Parteien, auch zwischen Menschen, wir haben das ja selbst bei Corona erlebt, diese unterschiedlichen Sichtweisen, wie sich selbst in Gemeinden angegiftet wurde und man den anderen nicht mehr versteht, der da ungeimpft war oder sonst was. Glaubst du, dass da noch einmal eine ordnende Kraft etwas bewegen kann, dass man sehen lernt, den anderen zu verstehen? Glaubst du das? Der Geist Gottes erschafft Leben, erschafft Rettung. Und auf den Füßen stand ein sehr, sehr großes Heer, so steht hier im Vers 10. Wenn der Geistwind, der von allen Seiten auf dieser Welt, Nord, Ost, Süd, West, kommt, dann belebt er tote Knochen. Übrigens sieht Gott die Menschen, die Parteien auch in unserem Land, die Regierung dieser Welt, die Konzerne, die Rüstungsindustrien mit den Augen, mit seinen Augen, wo er nur tote Knochen sieht oder lebendige Knochen. Wo nur das zählt, ist da eine lebendige Beziehung zu Gott und zu Jesus oder ist die Beziehung förmlich, so wie es hier im Text wörtlich im Hebräischen heißt, abgeschnitten. Die englische Bibel schreibt dort Cut, da wird ein Schnitt gemacht. Abgeschnitten von der Quelle des Lebens. Und Menschen, die mit der Quelle des Lebens verbunden sind, die haben den Heiligen Geist. Ob in mir noch einmal diese Sehnsucht entstehen könnte, Geist Gottes, komm. Vielleicht in deiner stillen Zeit, wo du dann vielleicht von der geringsten Gabe, die Gott schenken kann, Gebrauch machen kannst. Dass Gott dir eine Sprache schenkt, eine neue Sprache, wo du merkst, es ist eine neue Sprache da, die ich aussprechen kann. Und die mich auch in solchen Krisenzeiten, in persönlichen, aufbauen kann. So wie Paulus das erlebt hat. Er nennt diese Gabe, die Sprachengabe, die geringste Gabe. Ob Gott mich das noch einmal erleben lassen kann, dass ich dann auch die anderen Geistesgaben in mich hineinsauge und von ihm empfange, bis hin zu dieser größten Gabe, die Gabe der Liebe und natürlich auch die Früchte, die dazugehören. Die Sprache der Liebe als die höchste Geistesgabe. Die Sprache der Liebe, die mich fähig macht, mit Andersdenkenden, egal wie weit sie links oder rechts, extrem von einer gesunden Mitte entfernt sind, dass ich dort Menschen wertschätzen kann und dass ich sie verstehen lerne und dass ich Zeit mit ihnen investiere und Menschen lieben lerne. Was wäre das für unser deutsches Volk, für unser deutsches Land, wenn wir wieder dahin kommen, dass dieser Geistpreis Gottes unsere Hirne, unsere Ideologien durchweht und eine Richtung aufweist, eine ordnende Kraft zu Gott hin, zu dem Bild, zu dem er uns berufen hat, in eine Richtung, die uns selbst gut tut. Liebe Gemeinde, ich wünsche Ihnen das von ganzem Herzen, dass Sie dieses Pfingsterlebnis machen und dass Sie mit Freimut von dem Evangelium von Jesus Christus reden lernen. Es ist eine der schönsten Sachen dieser Erde. Amen.